Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Von einem Finale war die Rede gewesen, zumindest einem finalen Showdown. Aber jetzt geht's erstmal in die Verlängerung. Die Entscheidung in der Partie Merkel gegen Seehofer ist vertagt, um gerade mal 2 Wochen. Und auf welcher Seite der dritte Mitspieler in der Regierungsmannschaft, die SPD, steht, hat sie klargemacht. Die EU-Flagge wehte heute über der SPD-Zentrale. Alle wissen, diese Koalition könnte nach wie vor zerbrechen. Sollte Angela Merkel beim EU-Gipfel Ende des Monats keine überzeugende europäische Einigung über die Verteilung von Flüchtlingen finden. Und zwar eben an dem Streit zerbrechen, ob Menschen an der Grenze abgewiesen werden sollen, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind. Oliver Körr.
Was die CDU will, ist am Morgen eigentlich ziemlich klar. Was die CSU will, im Prinzip auch. Jetzt geht's darum, bewegt sich jemand entweder in München oder in Berlin. 8:30, die ersten Teilnehmer der CDU-Präsidiumssitzung trudeln ein und sind sehr bemüht, den Krach kleinzureden. Droht ein Bruch mit der CSU?
Ach was. Jetzt ist nicht Hektik, sondern Besonnenheit gefragt. Besonderheit kann nur gelingen, wenn die Union sich nicht zerlegt.
Und natürlich einschwören auf den Merkel-Kurs.
Die CDU steht hinter dem europäischen Ansatz. Der ist Kernstück unserer Politik. Und das werden wir heute auch deutlich machen.
Fehlt noch wer? Ach ja, die Chefin. Sobald die da ist, geht's los. Zur selben Zeit in München. Viele CSU-Vorstandsleute sind schon da. Viel zu früh, aber lieber mal um die Kameras herumscharwenzeln und notfalls auch ungefragt nochmal die CSU-Position zum Thema Zurückweisung vortragen.
Wir müssen jetzt wirklich keine halben Sachen mehr machen, sondern ganze.
Sind wir willens und bereit, bestehende Gesetzeslagen, deutsches und europäisches Recht an unseren Grenzen durchzusetzen? Ich will, dass das geschieht.
Die CDU-Chefin diskutiert ihren Kurs auch noch mal mit dem weiteren Führungskreis. Selbst da herrscht ein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis.
CDU und CSU müssen gemeinsam einen Weg gehen. Das war immer unsere Stärke und die soll auch in Zukunft so sein.
Hier tagen die einen, dort die anderen, alles zeitgleich. Selbst die Pressekonferenzen sind zur gleichen Zeit geplant. Da kann es nicht schaden, ein paar Minuten vorher schon mal jemanden mit der Kernbotschaft rauszuschicken.
Wenn eine Europa-Lösung kurzfristig nicht möglich ist, dann ist auch als Ultima Ratio, als letzte Möglichkeit, auch ein nationaler Weg richtig.
Also soll Merkel doch noch mal 14 Tage lang eine europäische Lösung versuchen? Da deutet sich ein kleiner Kompromiss an. Ein paar Minuten noch, dann sagt Merkel ja selbst was dazu. Das, was sie schon die ganze Zeit sagt.
Und deshalb glauben wir, dass unabgestimmte Zurückweisungen an unseren Grenzen als Land im Herzen Europas zu negativen Dominoeffekten führen könnten, die auch zu Lasten Deutschlands gehen.
Noch während sie redet, eröffnet der CSU-Chef eine Art Fernduell. Wer ein Aufenthaltsverbot in Deutschland hat, soll ab sofort nicht mehr einreisen dürfen.
Ich halte das für unerklärlich. Im Grunde ist es ein Skandal, wenn Menschen eine Einreisesperre haben und trotzdem in die Bundesrepublik Deutschland einreisen.
Und wer schon in einem anderen EU-Land registriert ist, soll ab Juli zurückgewiesen werden. Dafür hat Seehofer jetzt die Rückendeckung vom CSU-Vorstand.
Das werde ich so vorbereiten, dass ich in der Lage bin, Anfang Juli dies dann auch in Kraft zu setzen. Das heißt, nach dem EU-Gipfel.
Das sieht die Kanzlerin völlig anders. Nichts soll sofort in Kraft gesetzt werden.
Es gibt also keinen Automatismus. Und die CDU legt Wert darauf, dann zuerst unter sich und dann mit der CSU über das zu beraten, was wir dann im Anschluss tun.
Seehofer will aber Fakten schaffen und scheut die Konfrontation nicht.
Wir sind nicht über den Berg.
Bleibt die Frage, wenn Seehofer die Zurückweisung in Kraft setzt, wird er dann entlassen?
Sie kennen mich. Muss ich an der Stelle jetzt noch mal sagen, dass ich die Wenn-Dann-Fragen nie beantworte.
Och, kommen Sie, Frau Merkel, eine Wenn-Dann-Antwort.
Wenn die Maßnahme in Kraft gesetzt würde, dann würde ich sagen, ist das eine Frage der Richtlinienkompetenz.
Richtlinienkompetenz, also Merkel bestimmt, wo es lang geht. Hat Seehofer das auch so verstanden?
Mir gegenüber hat sie mit der Richtlinienkompetenz nicht gewedelt.
Genug mit dem Hin und Her, der Showdown ist also zumindest vertagt. Seehofer geht jetzt seine Zurückweisungen vorbereiten und Merkel versucht irgendwas Europäisches auf die Beine zu stellen. Heute Abend schon mit dem italienischen Regierungschef Conte. Vor dem Gespräch dämpfte der aber Hoffnungen auf bilaterale Abkommen mit Deutschland.
Markus Preis in Brüssel. Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass die Kanzlerin in 2 Wochen mit ihren europäischen Partnern einen gemeinsamen Weg in der Flüchtlingsfrage hinbekommt?
Also wenn man unter großer europäischer Lösung das versteht, was es eigentlich mal sein sollte, nämlich ein System, was den Druck von den südlichen Ländern nimmt und eine Umverteilung in Europa durchsetzt, dann stehen die Chancen de facto null. Also niemand hier in Brüssel kann sich das vorstellen. Deswegen muss man eine Ebene tiefer wahrscheinlich ansetzen. Eine Möglichkeit ist es, bilaterale Verträge zu schließen, vor allen Dingen mit Italien, wo man eigentlich festlegt, dass man Asylbewerber oder Flüchtlinge, die registriert sind, unbürokratischer zurückschicken kann. Das dauert heute teilweise noch sehr, sehr lange. Das ist auch eine schwierige Aufgabe, das hinzubekommen, aber doch etwas realistischer als der ganz große Wurf.
Und dennoch, die Italiener werden das ja nicht umsonst machen.
Nee, auf gar keinen Fall, wenn sie sich überhaupt bewegen wollen. Denn ihr großes Ziel ist es ja, wegzukommen von dieser Situation, die im Dublin-Abkommen festgelegt ist, dass sie nämlich immer, nur weil sie im Süden leben, quasi prinzipiell verantwortlich sind für die Flüchtlinge. Wenn sie sich aber doch bewegen wollen, um jetzt eine kurzfristige Eskalation zu vermeiden, dann könnte das teuer werden. Offizielle Forderungen liegen da nicht auf dem Tisch, aber man hört hier in Brüssel, dass sich Italien beispielsweise vorstellen kann, weniger beizutragen finanziell zum Türkei-Deal. Oder eben, dass andere Länder mehr im Grenzschutz investieren müssen, der ja letztlich erstmal Italien zugutekommt. Also das sind so Ideen, über die jetzt geredet wird.
Was wären denn die Risiken, wenn das alles jetzt scheitert für Europa insgesamt?
Das große Risiko ist, dass man ganz schnell zurück im Jahr 2015 ist. Es wird ja immer gesagt, es ist nichts passiert in den letzten Jahren, aber da ist doch vieles passiert. Die Flüchtlingszahlen sind zurückgegangen und man hat auch eine Registrierung. Wenn Deutschland jetzt sagt, registrierte Flüchtlinge, die weisen wir zurück, dann kann es ganz schnell passieren, dass Italien dann sagt, dann registrieren wir einfach niemanden mehr. Und dann ist man in einer Situation, die auch Horst Seehofer immer kritisiert hat, dass man nämlich in Europa nicht weiß, wer hier an Land kommt und wer in Europa unterwegs ist.
Markus Preis, vielen Dank für diese Einschätzungen aus Brüssel.
Danke.
Und in Aachen begrüße ich den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und stellvertretenden CDU-Chef Armin Laschet. Guten Abend, Herr Laschet.
Guten Abend, Herr Zamparoni.
Die EU in 2 Wochen auf eine gemeinsame Linie zu bringen, scheint fast unmöglich. Und selbst bilaterale Verträge werden schwierig. Dann ist dieser große Knall innerhalb der Union doch einfach nur aufgeschoben und nicht aufgehoben.
Na, das sehe ich nicht. Also eines ist klar, das, was manche sagen, wir haben 3 Jahre für eine europäische Lösung gearbeitet und jetzt soll die in 14 Tagen kommen. Das kann man zwar als Argument verstehen, aber es geht ja nicht darum, einen gesamten Verteilschlüssel für die Europäische Union in der kurzen Zeit zu erarbeiten, sondern es geht darum, dass wenn Deutschland eine Maßnahme ergreift, dass die abgestimmt sein muss mit unseren Nachbarn, mit Italien, mit Griechenland, mit Österreich, mit Bulgarien, mit den Ländern, die davon unmittelbar betroffen sind. Das ist alte Tradition deutscher Europapolitik. Nie etwas zulasten der Nachbarn, nie etwas einseitig und nie unabgestimmt. Und deshalb ist das, glaube ich, ein guter Weg. Und ich glaube, viele Länder werden auch dafür Verständnis haben.
Ja, aber was passiert denn, wenn Angela Merkel in den kommenden 2 Wochen eine Einigung in welcher Art auch immer mit europäischen Partnern nicht hinbekommt? Zumindest nicht so, dass die CSU sagt, da können wir mitgehen.
Also das sollten wir jetzt erstmal abwarten. Auch die CSU hat heute gesagt, ja, die 2 Wochen Zeit sollte die Bundeskanzlerin haben. Das ganze Thema ist ja überhaupt erst vor 2 Wochen aufgetaucht. In den ganzen Koalitionsverhandlungen hat diese Frage überhaupt keine Rolle gespielt. Deshalb jetzt unmittelbar Gespräche beginnen. Und zu sehen, wie kann man das System der Migrationssteuerung und auch Begrenzung effektiver in Europa machen. Und da gibt es sicher noch Schwächen. Und ich setze darauf, dass das gelingt.
Aber welchen Spielraum hat die Kanzlerin denn überhaupt noch, um auf die CSU zuzugehen?
Ja, man muss doch auch bei dem Vorschlag, der jetzt von der CSU gemacht worden ist, will man doch eine Wirkung erzielen. Und die Frage ist, was soll denn die Wirkung sein? Wenn man rigoros einseitig erklärt, jeder, der registriert ist, wird demnächst zurückgeschickt, dann könnte die neue italienische Regierung, die ja auch recht neu und unerfahren in ihrem Amt ist, sagen, ja, dann registrieren wir gar nicht mehr. Und dann wäre alles das verloren, was jetzt in 2, 3 Jahren aufgebaut worden ist. Und am Ende wäre das Chaos größer als vorher. Und deshalb ist es doch richtig zu sagen, lass uns das gemeinsam versuchen. Und insofern dient das auch dem Ziel,
dass die CSU beschreibt. Wie soll das nur klappen in 2 Wochen? Das ist ja das Problem. Sie lassen sich ja jetzt sozusagen, Sie, die Kanzlerin, Kanzlerin und die CDU von der CSU hertreiben? Und wieso lassen Sie sich dann auf dieses Ultimatum ein in 2 Wochen, wenn Sie selber sagen, wir haben 3 Jahre verhandelt und sind nicht weitergekommen?
Also Ultimaten gibt es schon mal gar nicht. Man stellt der CDU Deutschlands keine Ultimaten und man stellt erst recht einer Bundeskanzlerin keine Ultimaten. Wir werden am 1. Juli als CDU wieder zusammenkommen, die Ergebnisse bewerten. Ich glaube, dass Ergebnisse erzielbar sind. Und in diesem Lichte werden wir dann entscheiden. Und für mich persönlich ist übrigens völlig inakzeptabel, dass irgendeiner auf die Idee kommen könnte, das Schengen-System aufzukündigen und die offenen Grenzen, die wir hier im Westen haben, zu Belgien, zu Niederlande, zu Frankreich, zu Luxemburg, die in irgendeiner Form in Frage zu stellen. Diese Grenzen sind offen.
Aber die CSU scheint das ja zu machen derzeit.
Ja, die macht an der deutsch-österreichischen Grenze an 3 oder 5 Grenzübergängen im Moment Kontrollen. Für die Westgrenze lehnen wir das ab. Und das weiß auch die CDU, das weiß auch die CSU. Denn hier ist ein großer Lebens- und Arbeitsraum von vielen Menschen. Und hier hat niemand Lust, 3, 4, 5 Stunden wieder an Zollhäuschen zu stehen. Wir müssen Migration besser steuern, aber nicht, indem wir das Erbe Helmut Kohls, nämlich das offene Europa, in Frage stellen.
So oder so ist aber das Verhältnis zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer durch diesen Streit auch auf persönlicher Ebene scheint er völlig zerrüttet. Wie soll da wieder Vertrauen entstehen und wie soll das gekittet werden?
Persönlich glaube ich, dass nach der Aufregung der letzten Woche so viel Gemeinsamkeit ist zwischen CDU und CSU und jeder auch weiß, was auf dem Spiel steht, wenn diese über Jahrzehnte gewachsene Verbindung gefährdet würde, sodass ich auf ruhige, sachliche, auch an den Menschen orientierten Lösungen jetzt zu arbeiten als Ziel sehe, das eigentlich beide verbinden könnte.
Das heißt, Sie sehen keinen Schaden für Angela Merkel jetzt schon durch diesen Konflikt?
Auf gar keinen Fall, weder für die CDU noch für die Bundeskanzlerin. Es ist nicht gut, wenn man so streitet. Das macht übrigens auch nur die Extreme stark. Die Umfrageergebnisse der letzten Tage haben wir alle erlebt. Und deshalb ist Sachlösung, Problemlösung immer das beste Mittel und keine Konfrontation, erst recht nicht ein Streit, wie wir ihn jetzt erlebt haben. Der muss bald zu Ende sein und es müssen bald Lösungen für die Menschen, das erwarten die übrigens auch, erreicht werden.
Sagt der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank, Herr Laschet.
Bitteschön.
Ein Gespräch, das wir vor der Sendung geführt haben. Der Streit um Flüchtlinge und Grenzen, kommentiert Christian Nitsche vom Bayerischen Rundfunk.
Angela Merkel riskiert viel, um die Union auf ihren Kurs zu zwingen. Sie zieht ihr schärfstes Schwert und pocht im Asylstreit auf ihre Richtlinienkompetenz, selbst in der Spezialfrage, ob Flüchtlinge an der Grenze in bestimmten Fällen zurückgewiesen werden können. Merkel riskiert ein Scheitern der Regierung, um sich selbst nicht verbiegen zu müssen. Obwohl Flüchtlinge in Europa längst auf sicherem Boden sind und selbst dann, wenn sie schon in einem anderen Land registriert sind, will sie sie nach Deutschland einreisen lassen. Jedenfalls so lange, bis es ein Einvernehmen mit anderen Ländern zur Verteilung der Flüchtlinge gibt. Merkel klammert sich an ihre Wunschvorstellung, dass sie wie Helmut Kohl eine Kanzlerin der europäischen Einheit sein könnte. Doch das wird ihr gerade im Bereich der Flüchtlingspolitik nicht gelingen. Merkel setzt hier auf das falsche Thema. Wenn sie stur bleibt, kracht die Koalition, dividieren sich CDU und CSU auseinander und, das ist in der Tat fatal, werden die politischen Spielräume für Populisten und Demokratiefeinde noch größer. Absurd. Sie will Europa einigen, stärkt im Ergebnis aber gerade die Feinde der europäischen Idee. Merkel koppelt sich immer weiter ab von der Stimmung im Land, lässt sich davon aber nicht beirren. Fast 2 Drittel der Menschen wünschen sich, dass Flüchtlinge ohne Papiere nicht nach Deutschland einreisen dürfen. Merkel sucht aber nicht den politischen Kompromiss mit der CSU, sie geht auf noch mehr Konfrontation. Eine politische Irrfahrt, die sie die Kanzlerschaft kosten könnte.
Christian Nitsche kommentierte. Der aktuelle Streit in der Union über die Asylpolitik hat seinen Ursprung in den Ereignissen vom Spätsommer 2015, als Hunderttausende Menschen nach Deutschland kamen. Auch wenn es damals schon viele Skeptiker gab, unzählige Deutsche hießen die Flüchtlinge willkommen, kümmerten sich um die Menschen, die vor Krieg und Gewalt geflohen waren. Diese Menschen gibt es nach wie vor, aber spätestens seit den Mordfällen in Freiburg oder zuletzt in Wiesbaden, auch wenn es Einzelfälle sind, kochen Emotionen und Debatten immer wieder hoch. So auch beim Mordfall in Kandel, zu dem heute der Prozess begann. Axel John. Aufräumen am Landgericht Landau. Es ist ein Verfahren in einer Festung. Am ersten Verhandlungstag im Fall Mia hatte die Polizei die Zufahrtsstraßen zum Gericht weiträumig abgesperrt. Zwar gibt es keine konkreten Drohungen, die Behörden aber wollen auf alles vorbereitet sein. Die Stimmung in der Region ist aufgeladen. Am Morgen wird der Angeklagte Abdul D. streng abgeschirmt in einer Wagenkolonne ins Gericht gebracht. Sein Verteidiger fordert, zwischen persönlichen Gefühlen und rechtsstaatlichen Grundsätzen zu trennen.
Egal, was am Ende rauskommt, es muss ein fairer Prozess davor stehen, bei dem alle Verfahrensrechte des Angeklagten beachtet werden. Das zeichnet unser Rechtssystem aus. Das ist im Übrigen ein Stück Leitkultur, ja, wenn Sie so wollen.
Deutschland aber ringt um seine Leitkultur, um sein Selbstverständnis. Herbst 2015. Vielerorts werden Flüchtlinge begeistert empfangen. Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung enorm. Aber mit der Kölner Silvesternacht und etlichen Gewalttaten von Asylbewerbern dreht sich die Stimmung. In Kandel etwa, dem Tatort im Fall Mia, gibt es Demonstrationen für und gegen die Flüchtlingspolitik. Teils auch gewalttätig. Rechte und linke Gruppen mischen mit. Heute am Prozessort in Landau ist es auf den ersten Blick ruhig. Der Fall Mia aber bewegt die Menschen, ein Stimmungsbild aus einem gespaltenen Ort.
Es hat sich insofern schon viel geändert. Glaube ich, dass entweder viele Leute gar nicht mehr wählen gehen würden, wenn jetzt Bundestagswahl wäre, oder dann halt bei den rechten Parteien Kreuz machen würden. Ja.
Ich sehe das relativ gelassen und denke, das wird sich über viele Jahre hinweg vielleicht auch mal auszahlen, dass man freundlich zu Flüchtlingen ist.
Jede neue Gewalttat aber sorgt für Trauer und Entsetzen, auch für Empörung und Wut. Wie zuletzt der Fall Susanne aus Mainz. Ein irakischer Flüchtling steht im Verdacht, die 14-Jährige getötet zu haben. Ein Einzelfall, sagen die einen. Sofort die Grenzen dicht für alle, verlangt das andere Lager. Die Politik erscheint rat und hilflos.
Der Streit zwischen Merkel und Seehofer zeigt, dass nicht nur CDU und CSU, sondern das ganze Land noch lange nicht fertig sind mit dem, was 2015 passiert ist. Diese Debatte polarisiert sich immer weiter, während die bürgergesellschaftliche Mitte es versäumt, eine vernünftige Diskussion über Zuwanderung zu führen, die vor allen Dingen Asyl und sonstige Migration sauber voneinander trennt. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Aber ich sehe nicht, dass dieses Problem politisch wirklich zukunftsweisend bearbeitet wurde.
Eine Gesellschaft sucht nach Maß und Mitte. Im Fall Mia soll das Urteil im Namen des Volkes Ende August am Landgericht Landau gesprochen werden.
US-Präsident Trump hat die Asylpolitik der Bundesregierung scharf kritisiert. Damit beginnen weitere Kurznachrichten mit Susanne Daubner.
Die Menschen in Deutschland wenden sich gegen ihre Führung, schrieb Trump beim Kurznachrichtendienst Twitter. Dabei bezog er sich auf den unionsinternen Streit zwischen Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer. Das Thema Migration würde die ohnehin schwächelnde Koalition in Berlin durchschütteln. Die Trump-Regierung steht derzeit aufgrund einer verschärften Einwanderungspolitik selbst in der Kritik. Der Dachverband der Tafeln hat zu einem verstärkten Kampf gegen Armut und Lebensmittelverschwendung aufgerufen. Man fühle sich von der Politik alleingelassen, erklärte der Verband in Berlin. Die Tafeln verteilen Lebensmittel, die bei Händlern übrig bleiben, an Bedürftige. 25 Jahre nach Gründung der ersten Tafel in Deutschland gibt es mittlerweile mehr als 2000 Ausgabestellen. 1,5 Millionen Menschen werden unterstützt. Auf das Angebot sind vor allem Alleinerziehende, Ältere und Migranten angewiesen. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI sieht die Welt noch weit entfernt von einer atomaren Abrüstung. Nach SIPRIs aktueller Schätzung ging zwar die Zahl der Atomsprengköpfe im Vergleich zum Vorjahr zurück, und zwar um 470 auf 14.465. Doch dabei gehe es zu langsam voran, so die Kritik. Demnach besitzen Russland und die USA zusammen 92% der Atomsprengköpfe weltweit. Nach Angaben der Friedensforscher sind alle Atommächte dabei, ihre Arsenale zu modernisieren. In Syrien sind nach Angaben von Aktivisten bei einem Luftangriff mindestens 52 Menschen ums Leben gekommen. Wie die oppositionsnahe Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldet, sei eine Stellung regierungstreuer Kämpfer nahe dem Ort Al-Bukamal getroffen worden. Syrische Staatsmedien machen die von den USA geführte Militärkoalition gegen den IS verantwortlich. Das Bündnis dementierte, es habe keinen Angriff gegeben, teilte ein Sprecher mit. In Kolumbien hat der konservative Politiker Iván Duque die Präsidentschaftswahl gewonnen. Er setzte sich in einer Stichwahl mit 54% der Stimmen gegen seinen linksgerichteten Konkurrenten Gustavo Petro durch. Duque kündigte an, das Friedensabkommen mit der FARC zu überarbeiten. Der bisherige Amtsinhaber Santos hatte dafür den Friedensnobelpreis erhalten. In Kolumbien ist das Abkommen jedoch umstritten, da es vielen ehemaligen Rebellen Amnestie gewährt.
Als August Horch 1909 nach einem Namen für seine neue Automobilfirma suchte, übersetzte er einfach seinen eigenen Namen, Horch, ins Lateinische. Audi heißt seither das Unternehmen, das zur Weltmarke wurde. Doch die berühmten vier Ringe sind angeschlagen. Seit bekannt ist, dass Audi wie der Mutterkonzern VW zu denen gehörte, die sich offenbar unerlaubt Vorsprung durch Technik sicherten, nämlich durch manipulierte Abgassysteme. Immer zahlreicher und lauter wurden die Vorwürfe gegen Audi in der Dieselaffäre. Doch der Konzern wollte darauf lange nicht hören. Und der Vorstandsvorsitzende Rupert Stadler stritt eine persönliche Verstrickung in den Dieselskandal stets ab. Doch nun wurde er verhaftet. Carsten Böhne.
Heute Mittag, Audi-Zentrale Ingolstadt. Kurzfristig wurden Führungskräfte des Konzerns zusammengerufen. Der Grund, seit dem Morgen sitzt ihr Chef Rupert Stadler in Untersuchungshaft, die Stimmung am Boden.
Ich war erstmal schockiert, aber ich glaube, das ist normal und selbstverständlich.
Bitte um Verständnis, kein Kommentar.
Kein Kommentar im Moment.
Das Lachen dürfte Rupert Stadler mittlerweile vergangen sein. Heute früh wurde er zu Hause festgenommen. Es geht um die Frage, ob und wann er wusste, dass Audi Fahrzeuge mit manipulierter Motorensoftware verkauft hat. Der Vorwurf lautet Betrug. Erst kürzlich musste Audi 60.000 Diesel wegen einer illegalen Abschalteinrichtung zurückrufen. Insgesamt sind mehr als 200.000 Audi-Fahrzeuge betroffen. Diese Zahl ist bislang bekannt. Ende vergangener Woche hat Konzernchef Stadler sich in einer internen E-Mail an die Belegschaft gewandt und versichert: Bei Audi wurde und wird nichts unter den Teppich gekehrt. Das habe ich immer gesagt und das sage ich auch jetzt. Vor einer Woche haben Staatsanwälte die Privatwohnung des Managers durchsucht. Dabei ergaben sich Anhaltspunkte, dass er auf andere Zeugen und Beschuldigte Einfluss nehmen oder Beweismittel beseitigen könnte. Wegen dieser Verdunklungsgefahr nun die Untersuchungshaft.
Das kann für ihn sehr schnell zu Ende gehen mit der Untersuchungshaft, wenn seine Aussagen so sind, dass wir die Verdunklungsgefahr nicht mehr sehen. Das kann dann schon vielleicht Anfang nächster Woche sein. Es kann auch länger dauern.
Mit der Haft von Rupert Stadler erlebt der Dieselskandal einen neuen Höhepunkt. Erstmals sitzt der Vorstandschef eines Autokonzerns hinter Gittern. Den Fall Stadler will der Bundesverkehrsminister nicht kommentieren, hofft aber, dass endlich Ruhe einkehrt.
Dass wir möglichst schnell aus den Manipulationen und Fehlern rauskommen. Hinwieder, dass man der deutschen Automobilindustrie an dieser Stelle vertrauen kann und das Thema Mobilität der Zukunft bespricht und nicht die Fehler aus der Vergangenheit.
Auch die Ingolstädter wollen nun in die Zukunft blicken. Vertriebsvorstand Bram Schott, gerade mal ein Dreivierteljahr bei Audi, könnte übergangsweise den Chefposten von Rupert Stadler übernehmen. Nach diesem dramatischen Tag ist ungewiss, wie es mit Stadler weitergeht.
Die Entwicklung bei Audi brachten die Aktie des Mutterkonzerns VW heute gehörig unter Druck. Dazu noch einmal Nachrichten mit Susanne Daubner.
Nach dem überraschenden Haftbefehl für Audi-Chef Stadler warfen heute viele Anleger VW-Aktien aus ihren Depots. Die Papiere der Audi-Mutter rutschten tiefer ins Minus und verloren gut 3% auf 156,06 Euro. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Jetzt steckt also auch Audi tief im Dieselskandal, Führungskrise inklusive. Bereits 6 Audi-Vorstände mussten im Zuge der Ermittlungen ihren Posten räumen. Gegen 20 Beschuldigte wird insgesamt ermittelt. Dabei hatte VW gehofft, endlich einen Schlussstrich unter den Dieselskandal ziehen zu können. Der Ruf der Konzernmutter ist ramponiert, der Tochter Audi droht nun Ähnliches. Sie steht für das sogenannte Premium-Segment, steuert rund ein Viertel zum VW-Gewinn bei. Würde Audi Kunden verlieren, würde dies auch VW schwer belasten. Mit einem Minus von gut 3% war die VW-Aktie heute mit Abstand größter Verlierer im DAX. Denn selbst ohne Käuferschwund drohen der Tochter Audi hohe Bußgelder. Die Mutter VW zahlte gerade erst 1 Milliarde Euro zur Beilegung des Dieselskandals in Deutschland. Darüber hinaus schwebt das Damoklesschwert drohender US-Zölle über deutschen Autobauern. Audi besitzt kein Produktionswerk in den USA. US-Zölle würden Audi besonders hart treffen.
Die Börsendaten: der DAX sinkt um 1,4 Prozentpunkte auf 12.834 Zähler. Der Dow Jones schloss etwas leichter bei 24.987 Punkten. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ist England mit einem knappen Sieg gestartet. Beim 2:1 gegen Tunesien am ersten Spieltag der Gruppe G war Harry Kane der gefeierte Mann. Der Torjäger entschied das Spiel kurz vor Schluss.
Harry Kane, der Last-Minute-Held. Durch sein Tor in der Nachspielzeit besiegt England Tunesien mit 2:1. Das ist Fußball. Manchmal soll es eben so sein. Es ist einfach schön, dass wir 3 Punkte holen und entspannt ins nächste Spiel gehen können. England in Rot begann stark und ging nach 11 Minuten in Führung. Der erste Treffer von Stürmer Harry Kane, in den sie so große Hoffnungen setzen. Tunesien bekam nach 33 Minuten und diesem harmlosen Tackling einen umstrittenen Elfmeter. Feriani Sassi mit dem glücklichen 1:1. Englands Coach Gareth Southgate bedient. Erst in der Nachspielzeit bekam er wieder bessere Laune. Das Prinzip bewährt. Ecke, Kopfball, drin. Harry Kane, der zweifache Torschütze. Kane, der gefeierte Mann, der England den umjubelten 2:1-Erfolg über Tunesien beschert.
Und hier die weiteren Ergebnisse. Deutschlands nächster Gruppengegner Schweden besiegte Südkorea mit 1:0 und Belgien gewann 3:0 gegen Panama.
Selbst für einen Künstler wie Christo ist es ein gigantisches Projekt, denn er plant nichts weniger als die größte Skulptur der Welt. Mitten in der Wüste Abu Dhabi soll aus 410.000 Ölfässern dieses Kunstwerk entstehen. 150 Meter hoch und 300 Meter lang. Er stellt sogar die Cheops-Pyramide in den Schatten. Und selbst das größte Passagierflugzeug der Welt, die A380 von Airbus, wirkt winzig dagegen. Eine riesige Mastaba, also eine altägyptische Grabstelle, wie eine Pyramide, nur eben ohne Spitze. Seit heute bekommen in London Spaziergänger, Enten und Schwäne schon mal einen Vorgeschmack und dürfen auf einem See im Hyde Park ein Modell in klein bewundern. Oder besser kleiner, denn auch hier stapeln sich immerhin 20 Meter hoch bereits 7.500 bunt bemalte Ölfässer. Und was das Wetter bei uns an den Himmel malt, das weiß Claudia Kleinert.
Sehen, denn in den nächsten Tagen haben wir es häufig mit Wolkenfeldern zu tun. Und zwar Wolken, die nicht allzu viel Regen bringen, aber es kommt halt immer wieder ein Tiefdruckgebiet zu uns. Am Mittwoch allerdings wird uns ein solches Tief richtig warme Luft bringen. Gegen den Uhrzeigersinn dreht sich die Luft, deswegen zu uns kommt sehr warme Luft. Dann aber tief im Zusammenspiel mit einem Hoch, da dreht sich die Luft im Uhrzeigersinn, kommt direkt Donnerstag sehr, sehr kühle Luft im Vergleich zu Mittwoch, 10, 11 Grad weniger. Das sieht man hier am Trend für Nürnberg, da geht es rauf auf 27, 28 Grad. Dann allerdings Freitag nur noch Höchsttemperaturen von 18 Grad. Im Norden wird es schon am Donnerstag deutlich frischer sein. Jetzt in der Nacht haben wir es noch mit dichten Wolken im Nordosten zu tun. Mecklenburg-Vorpommern, nördliches Sachsen-Anhalt kann es auch ab und zu nass werden. Ansonsten lockert es auf, vor allem im Süden ist es zeitweise sternklar. Die Temperaturen sinken meist auf 17 bis 12 Grad. Morgen Vormittag gibt es quer über Deutschland einen Streifen mit Sonnenschein. Ein paar Schauer Moor, direkt an der Nord- und Ostsee und im Stau des Erzgebirges. Im Laufe des Nachmittags wird es von Südwesten her immer sonniger, auch an Nord- und Ostsee sowie in Schleswig-Holstein häufig sonnig. Über der Mitte hängen kompakte Wolkenfelder und dann am ehesten in Nordrhein-Westfalen mal so ein bisschen Sprüh- oder Nieselregen. Die Temperaturen dort, wo die Sonne am längsten scheint, am wärmsten 28 Grad im Südwesten, unter den dicken Wolken oft nur 20, 21 Grad. Das alles bei meist schwachem Wind aus westlichen Richtungen. Nach Norden hin aber legt er ordentlich zu. Und dann wird es wieder wechselhafter bei uns. Mittwoch erstmal sehr warm, 26 bis 32 Grad. Die gelten aber nur für den äußersten Südwesten. Donnerstag kommt kalte Luft aus Norden. Dazu häufig Schauer dort und Schauer und Gewitter auch im Osten. Temperaturen im Süden nochmal warm. Danach aber wird es überall kühler.
Claudia Kleinert, vielen Dank für diese Aussichten. Und das war's von uns. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit Hart aber fair, das sich heute auch mit der Fußball-WM und dem verkorksten Start der deutschen Elf befasst. Um 0.45 Uhr meldet sich Anna Planken mit dem Nachtmagazin und wir sind dann morgen um 22.30 Uhr wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.